Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Stipendien und die großzügigen Honorare für Professoren, die in der Friedrich-von-Siemens-Stiftung gezahlt wurden, die waren schon etwas Außergewöhnliches. Exklusive, hochkarätige Vortragsabende für Bildungsbürger, für Stiftungsfreunde gab es da. Die Siemens-Stiftung residiert im Schloss Nymphenburg, fördert Bibliotheken und Wissenschaft mit insgesamt 7-stelligen Beträgen teilweise. Sie kann das, denn sie ist eine der potentesten mit einem geschätzten Stiftungskapital von 600 Millionen Euro. Ende Februar kam es da zum Streit, über den der neue Geschäftsführer viel besser entlassen wurde, weil er angeblich Personalführungsdefizite habe. Offenbar wurde, was alles im Argen liegt. Der Germanist und erfahrene Transformationsmanager Marcel Lepper musste nach nicht mal einem Jahr gehen. Mit uns hat er erstmals darüber öffentlich gesprochen, denn, habe ich ihn zuerst gefragt, Sie sind vollumfänglich arbeitsgerichtlich rehabilitiert worden?
Ja, die Kündigung ist gegenstandslos. Das ist der gerichtliche Stand im Rahmen eines sogenannten Vergleichs. Und die Stiftung muss nun eine erhebliche 6-stellige Summe zahlen. Und daraus kann man, denke ich, einiges schließen. In öffentlichen Einrichtungen wäre das alles gar nicht möglich, jemanden ohne seriöses Verfahren von einem Tag auf den anderen zu kündigen. In der Stiftung selbst habe ich keinen relevanten Schritt ohne juristischen Rat getan. Das ist ja komplex. Arbeitsrecht, Datenschutz und der Reformbedarf war evident. Mit mir und ebenso grundlos entlassen wurde ja auch mein junges Team. Und schon deshalb ist dieser Personalführungspunkt haltlos.
Sie haben das Stichwort Reformbedarf gerade fallen lassen. Auf welche Strukturen, Marcel Lepper, sind Sie gestoßen und was wollten Sie warum ändern?
Dass in der Stiftung Transformationsbedarf bestand, war allen klar. Die 2021, als es um die Nachfolge von Heinrich Meier ging, angerufen wurden. Und ich habe damals 3 Bereiche klar markiert, 3 Bereiche zur Grundlage von Verhandlungen gemacht. Den programmatischen und institutionellen Strukturwandel, die historische Aufarbeitung und die öffentliche Transparenz. Und alle hatten damals den Eindruck, dass die Stiftung die dringend benötigte Modernisierung nach fast 40 Jahren auch wollte. Und es ist ja kein Geheimnis, dass die Stiftungsgremien mit ausschließlich männlichen Wissenschaftlern fortgeschrittenen Alters besetzt sind, Wissenschaftlerinnen auch im Vortragsprogramm bis 2022 kaum vorkamen und alle Anfragen zur Stiftungsgeschichte damals abgewiesen wurden. Und diese gestrigen Strukturen nun können Sie dort wie überall eigentlich nur unter 2 Bedingungen ändern. Es muss ein Wille zur Änderung da sein, intern in den Gremien und bei den an die alten Verhältnisse gewöhnten Teilen des Teams. Und es muss so etwas wie Objektivierung, Moderation von außen zugelassen werden, Beratung, Kommissions- oder Beiratsstrukturen. Nur so gelingt konstruktive Transformation. Und wenn es an diesen Punkten mangelt, dann scheitert sie.
Sie haben Erfahrung in der Leitung von hochkarätigen Institutionen. Sie waren in Weimar tätig bei der Klassikstiftung. Sie haben im Literaturarchiv Marbach Forschungsprojekte geleitet in Berlin und so weiter. Das heißt, Sie sind an Ideen, an Institutionen, Geschichte interessiert, kennen sich da aus. Warum ist dieser Fall der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung, die viele von uns gar nicht so kannten, weil es eine ziemlich exklusive Angelegenheit ist, warum ist der so interessant?
Die Stiftung ist als Zentrum in einem Netzwerk interessant. Wirkmächtig über ihr Geld und über ihr enormes Adressbuch, das sehr viele Beteiligte aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenbringt. Und ja, man hätte das wissen können. In Berlin, in Weimar habe ich immer wissenschafts- und zeithistorische Aufarbeitung betrieben mit den Teams in Weimar, auch zusammen mit den Kollegen der Gedenkstätte Buchenwald, etwa die rechten Netzwerke um Adolf Bartels ausgegraben. Und die Aufarbeitung dieser Stiftungsgeschichte ist nun nicht zu stoppen. Der Nachlass des verstorbenen Republikanerchefs Franz Schönhuber ist ja offen. Die Geschichte der AfD, also ihre Frühgeschichte, wird geschrieben. Ohne diesen Außenblick wird das nicht gehen. Ohne Digitalisierung und zügige Öffnung des Stiftungsarchivs für die Forschung. Das war der Plan.
Ja, der Effekt ist ja, dass man jetzt ganz besonders neugierig drauf guckt, was zunächst ja unkompliziert klingt. Bei der Arbeit der Stiftung ist, wenn man es kritisch betrachtet, unter Ausschluss von Öffentlichkeit passiert und damit auch unter Ausschluss von Kontrolle ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, gutsherrenartig vordemokratisch?
Ja, diese Strukturen waren in gewisser Weise ohne Beobachtung. Sie waren abgeschottet. Diese Freiheiten, die ja auch etwas Vorteilhaftes haben, wenn man an ein hochbürokratisiertes Universitätssystem denkt, sind eben zu Teilen auch für andere Zwecke genutzt worden. Es steht ja außer Frage, dass diese Stiftung ein ganz herausragendes und wertvolles Programm fährt, etwa für Bibliotheken und für viele andere Einrichtungen. Aber daneben gibt es eben auch diesen programmatischen Teil.
Lassen Sie uns vielleicht auf den brisanten Kern unseres Gesprächs zu sprechen kommen. Viele haben erst durch die Berichterstattung in überregionalen Tages- und Wochenzeitungen davon erfahren, dass es eine brisante Geschichte dieser Stiftung gibt. Haben Sie in einer Art, ich sag's mal sehr salopp, Abgrund rechter Netzwerke im Umfeld der Frühgeschichte der Stiftung gucken können?
Ja, ein Abgrund, also wenn man unter rechten Netzwerken jetzt so etwas verstehen würde wie gewaltbereite Neonazis, dann natürlich nicht. Für die hatte schon mein Vorvorgänger, der Ex-Waffen-SS-Freiwillige Armin Mohler, nichts übrig. Und deshalb ist es auch so billig, das Problem vorschnell zu relativieren. Das seien ja alles Ehrenmänner. Da hätten ja so viele unbescholtene Wissenschaftler vorgetragen. Das gerade war ja die Strategie, eine harte Grenze nach außen zu Zwecken der Intransparenz und dann die Grenzverwischung nach innen. Der Historikerstreit, der hat begonnen 1980 in der Stiftung. Die FAZ etwa bleibt in dem Punkt bis heute einer Linie treu, die sie schon damals 1980 einnahm, als sie den problematischen Vortrag abgedruckt hat, den Ernst Nolte, der Historiker, in der Siemens-Stiftung gehalten hat. Nolte wurde damals mit seinem revisionistischen Programm anmoderiert unter Hinweis auf den Holocaust-Leugner David Irving in der Stiftung und wurde dann so dargestellt als ein doch gemäßigter Gelehrter. Und so ist das eigentlich immer gestrickt gewesen, immer sozusagen relativierend und revisionistisch, apologetisch auch gegenüber dann der NS-Vergangenheit, in die viele der Beteiligten damals in den 80ern noch selbst auch verstrickt waren.
Man muss kurz dazu sagen, 1986, 87 war dieser Historikerstreit, der sich um die Singularität des Holocaust drehte und um die identitätsstiftende Kraft und das Deutschlandbild, das davon ausging. Nun haben inzwischen längst das Auswärtige Amt, der Bundesnachrichtendienst, der Volkswagen-Konzern und andere ihre Geschichte auch in dunklen Jahren aufgearbeitet. Es geht aber doch nicht nur um eine Stiftungsgeschichte im engeren Sinne, sondern auch um ein Stück ja bundesdeutscher Mentalitätsgeschichte, Geschichtspolitik vielleicht, oder blase ich die Backen zu dick auf?
Ja, unbedingt. Also als Geschichte nur dieser einen Stiftung wäre das insofern relevant. Wie kann man als Wissenschaftsstiftung glaubwürdig fördern, wenn man die eigenen Hausaufgaben, wenn man so will, in Geschichte und Mathematik nicht ordentlich macht? Aber darüber hinaus eben zeithistorisch, wissenschafts- und ideenhistorisch. Da geht es etwa um den sogenannten Deutschlandrat, der 1983 gegründet wird, antiliberal, antiparlamentarisch, deutlich rechtsintellektuell. Und Mohler, mein Vorvorgänger in der Stiftung, war da eine entscheidende Integrationsfigur. Er wollte eine Bewegung rechts von der CDU-CSU. Das war die feste Überzeugung der Beteiligten. Da waren die Grenzen, die Übergänge in die sogenannten Republikaner dann ganz schnell fließend. Und so hat er dieses Stiftungsprogramm auch gestaltet, mit Vorträgen über den Ernstfall, über die deutsche Neurose, über den Kampf ums Überleben, über Schwarzafrika, über Besiegte in einem gerechten Krieg oder über die biologische Grundlage unseres sozialen Verhaltens.
Eine wichtige Frage bleibt, wie geht's denn jetzt weiter mit den bewilligten Forschungsvorhaben? Denn es sind ja eine ganze Reihe darunter sehr nobler Forschungsvorhaben, Wissenschaftsförderung, Bibliotheksförderung und Ähnliches. Denn die Stiftung ist doch jetzt erstmal kopflos und Sie kehren doch nicht zurück.
Ja, ich kehre nicht zurück und die Stiftung muss sich erstmal in einen Modus der Handlungsfähigkeit wieder versetzen. Die Wissenschafts- und Kulturlandschaft in der Bundesrepublik ist ja angewiesen auf diese privaten Stiftungen aus haushaltspolitischen Gründen. Und sie ist angewiesen darauf, dass diese Stiftungen selber ihre Hausaufgaben ordentlich machen. Und da hat die Gottfried von Siemens Stiftung gewiss noch einen Weg vor sich. Und da braucht es eben den Willen zur Transformation. Das Überraschende, das Bestürzende auch für mich persönlich war, dass wir uns an eine notorische Polemik gegen den angeblichen linksliberalen Mainstream in der Wissenschaft und den Medien ja schon fast so überhörend gewöhnt haben, ja, dass diese Polemik so da ist. Und was man dabei eben unterschätzt, ist eine politische Realität, in der rückwärtsgewandte, in der auch rechtslastige Kräfte oder solche, die mit solchen sympathisieren, dann doch eine fahrlässig unterschätzte Rolle spielen. Und das Ganze wäre ganz gewiss nicht geschehen, das ist meine feste Überzeugung, wenn die Gremien offener, Generationen, Geschlechter gerechter besetzt gewesen wären. Da ist einiges zu tun.
Sagt Marcel Lepper zum nötigen Reformbedarf.